So, bei mir läuft die Aufnahme, Tobi.
Mir läuft die Aufnahme auch.
Wir haben ja eigentlich auch gar keine Einleitung, wir haben kein Intro.
Ja.
Wir haben eigentlich auch gar keinen Plan. Willkommen zu unserem vierten Podcast.
Von unserem schönen kleinen Podcast.
Meisterwarnung.
Cockpit Chroniken.
Super.
Ja.
Ich bin ja froh, dass wir so einen guten Tontechniker hier an Bord haben.
Ja, ich auch.
Vor allem deswegen. Wir fühlen uns aber beide gerade nicht angesprochen. Vor allem ja deswegen, weil das jetzt der vierte Podcast ist mit der vierten Location.
Mhm.
Also kein Podcast hat bisher in der gleichen Umgebung stattgefunden.
Weil wir so gut ausgerüstet sind, klingt es, glaube ich, immer ähnlich. Also finde ich vom Klang.
Bis auf der erste.
Bis auf die erste, ja.
Meine Nichte folgt uns jetzt.
Ach, wie schön.
Ja, die ist 12 und hat gesagt, den ersten hat sie übersprungen, weil die Audioqualität nicht so gut war.
Oh, da kann sie bei mir Praktikum machen.
Aber wir versuchen, was machen wir denn eigentlich? Also wir machen Aviation-Content.
Aviation-Content, reden über die Fliegerei, ein bisschen lustig, ein bisschen ernst.
Mhm.
Ein bisschen unterhalten.
Da habe ich ja noch die eine Geschichte, die ich jetzt vom Kollegen gehört habe, wo der beim Drogentest war. Vielleicht passt die dann später noch rein.
Ja, die würde man vielleicht mit reinkriegen. Ja,
schau.
Weil das Thema weißt du ja bis jetzt noch gar nicht. Aber.
Nee, das ist nämlich das Geniale heute. Der Tobi hat das Thema vorbereitet und der wird mir jetzt sagen, worüber wir heute reden. Und ich muss spontan live.
Ja, wir fangen langsam an. Wir haben uns eine Weile ja nicht gesehen. Ne? Wie war die Zeit bei dir?
Ja, eigentlich super spannend. Das ist ja so, ich hatte ja nie einen Go-Around und jetzt 2,5 vom letzten Block. Und das als Kapitän ist jetzt das Gleiche, aber irgendwie denkt man jetzt schon, man ist da, plötzlich kann man das so sagen, man ist dann plötzlich so in Jungfurt und hat das dann auch mal gemacht und merkt, naja, von links ist es genau das Gleiche wie von rechts. Aber das ist passiert. Und was ist sonst noch passiert? Ein FMC-Failure im Line-Check ist noch passiert.
Ein Computer kaputt quasi.
Genau, der FMC ist ausgefallen von der Co-Pilotenseite. Und was ist sonst noch passiert? Außer die üblichen Marrakesch-Geschichten, eigentlich nicht viel.
Die üblichen Marrakesch-Geschichten, da muss ich gleich mal reinhaken. Oder ist das nichts zum Erzählen?
Das ist was fürs Offline-Erzählen. Nein, eigentlich gar nichts weiter. Also viele Katzengeschichten, müsste man so sagen. Also ich sage immer, ich wollte gerade Muschi-Geschichten sagen, aber damit meinte ich Katzen. Ja, aber
das, ja nee, da kämen wir auch zu sehr in die Wüste. Also mit den Muschi-Geschichten.
Ach so, ja, nie, aber es gibt halt wirklich total viele Katzen und ich habe mir jetzt tatsächlich, das muss man sagen, ich bin ja großer Katzenliebhaber, das ist ja nur weitreichend oder hinreichend bekannt, ich habe jetzt zwei rausgesucht, wo ich echt versuchen will, dass man wenigstens die mal eine Grundversorgung hat. Eine ist so ein ganz großer orangener Kater, der ist super, super schwer und der tut mir total leid und das andere ist eine weiße Katze, die bei mir immer in meinem Irish Pub ist, wo ich ab und zu mal bin, die kennst du.
Ach geil, ja.
Die habe ich schon mal gezeigt auf dem Bild. Und die hat so ein, ich vermute mal, ein Geschwür am Ohr. Und die beiden würde ich gerne jetzt die restlichen verbleibenden Monate ein bisschen pflegen und zum Tierarzt bringen. Das habe ich jetzt entschieden, diese zwei Katzen.
Cool, das finde ich cool.
Ja. Aber ansonsten ist viel Fliegen. Es wird immer wärmer, aktuell schon 37 Grad, vorhergesagt worden 45 letzte Woche. Das hat sich dann noch ein bisschen reduziert.
Ja.
Ich glaube, jetzt kommt die Zeit, wo es langsam wirklich, wirklich warm wird.
Mhm. Aber ihr habt ja Klimaanlage.
Wir haben die Klimaanlage, aber natürlich kann es auch mal sein, dass die EPU kaputt ist.
Okay.
Aber das ist tatsächlich jetzt noch nicht passiert. Mhm. Aber das kannst du bei den Temperaturen, kannst du das dann nicht verantworten. Da wirst du auch natürlich die Passagiere nicht boarden. Ne? Ich weiß ja nicht, worum es heute geht. Ich versuche so ein paar Themen einzustreuen. Ja, ich versuche mal deinen Blick hier zu sehen und zu gucken, auf was du.
Ich versuche dir ja schon gerade ein bisschen hinzulenken. Also im Prinzip, aber neue Flughäfen bist du ja nicht angeflogen.
Nein, aber es gibt viele neue bei uns in Marokko. Da hast du natürlich recht, ja. Wir machen da viele Inlandsflüge.
Mhm.
Und die stehen bei mir jetzt auch Ende des Monats, Anfang nächsten Monats auf dem Plan, wo du tatsächlich mal nur so einen 30-Minuten, 20-Minuten Flug hast. Ja, das steht tatsächlich jetzt auch bei mir an.
Und was sind die Herausforderungen bei einem 20-Minuten Flug? Also klingt erstmal einfacher, weil man nicht so lange fliegen muss.
Na, diese kurzen Flüge, wir sind ja nun in unserer Airline, sind wir sehr auf Briefings ausgelegt und eine strukturierte Planung von unserem Anflug. Und bei einem 20-Minuten-Flug ist es natürlich schwer, das alles unterzubringen. Na, normalerweise sagt man, man macht diese Briefings, fängt man an beim Top of Climb frühestens, also da ist der Flieger ja dann quasi im Reiseflug, da würde man die Kontrolle übergeben und könnte man mit dem Briefing anfangen. Und normalerweise muss man Sachen so, wenn man es kurz und knapp macht, braucht man schon so 100, 120 Meilen, ja, um so ein Briefing durchzuführen. Also ich sage immer, wenn die neuen Kollegen neben mir sind, ich sage, fangt es nicht später als 200 Meilen an, wenn ihr es ausführlich machen wollt. Und 120 Meilen ist schon sportlich, muss man sagen. Und da ist man vielleicht 20, da hat man vielleicht 15 Minuten oder so im Gruß, muss man sagen. Ne?
Hm. Und über was redet man? Also wenn du sagst, es gibt ausführlich und nicht ausführlich, ist da der Unterschied?
Ja, der Unterschied ist natürlich bei Flughäfen, die du nicht kennst, da kannst du jetzt nicht unseren Callout machen, Standard Procedures and Callouts, weil wir ja den Flughafen nicht kennen. Also wenn man jetzt zu unserem Heimatflughafen fliegt, ich sag mal, sei es jetzt Nürnberg, sei es Marrakesch, irgendwas, was wir jeden Tag anfliegen, dann bringt es nichts, so lange Briefings zu machen, weil niemand zuhört, weil es macht keinen Sinn, einen Flugplatz, den ich 20 Mal die Woche anfliege, jeden Tag das gleiche zu briefen, da hört niemand zu.
Ja.
Das heißt, da kannst du sagen, Standard Calls and Procedures, ja, okay, Frequenzen, Kurse, Range Rings, Minima drin und Fuel-Berechnung und vielleicht noch ein paar wichtige Sachen. Das kannst du aber nur bei Flughäfen machen, die du kennst. Und das wäre das absolute Minimum. Ich glaube, so haben es viele deutsche Airlines früher überall gemacht, aber wir haben natürlich bei so non-precision Anflügen, was du natürlich da in Marokko viel hast, weil da gibt es kein ILS, da hast du vielleicht einen RNP-Approach oder ein VOR, ein NDB, also ein Locator-Approach, den man nicht verwechseln kann, sollte mit einem Localizer-Approach, das kannst du da abfliegen und da brauchst du ein Double-Briefing, das heißt, du briefst jetzt nicht nur von der Karte ins FMC und sagst, okay, also das ist unser Anflugkurs, das ist unsere Sinkrate, das ist unsere Anflugbefeuerung, das ist unsere Landebahnbreite und Länge, das ist unser Fehlanflugverfahren, sondern dann briefst du auch, okay, ich möchte an der Stelle Klappe 1, an der Stelle Klappe 5, da fahre ich das Fahrwerk aus, das ist unser Landing Gate, bla bla bla. So ein Double Briefing ist halt deutlich aufwendiger und das ist vor allem eben dann notwendig, wenn du Non-Precision Anflüge, also nicht Präzisionsanflugverfahren hast und natürlich vor allem dann wichtig, wenn du die Flughäfen nicht so gut kennst und dann kommt natürlich noch kritisch dazu, wie du sagst, wenn die Reiseflugstrecke eben besonders kurz ist, dann musst du das halt immer zeitlich eintakten und da kann man schon auch Probleme bekommen.
Und spielt das eine Rolle dann, also ob der Landeplatz oder der Flughafen, Flugplatz so ein außergewöhnlicher Ort ist, also weiß nicht, Rom, Ciampino, dieser, wo man am Papst vorbei muss, der ja nun nicht alltäglich ist oder gibt es ja garantiert noch 100 andere.
Ja, aber da ist tatsächlich, also da ist in Marokko ist es noch, also da ist Ciampino Frankfurt am Main.
Okay.
Verglichen damit. Mhm. Also das muss man schon sagen, also da gibt es Flugplätze wie Tetuan oder ich kann sie nicht aussprechen, wo Gebirge ist, wo du vielleicht Sandstürme hast, wo du keine Radarabdeckung hast und das ist natürlich schon so ein bisschen ein Problem.
Aber da würde man dann wahrscheinlich ja trotzdem immer wieder ILS briefen, oder? Wenn der Flugplatz jetzt eher als gefährlich eingestuft wird, will ich es nicht nennen, aber sag mal als ein bisschen defizil.
Ja, gefährlich, es gibt Kategorien, also der Kategorie kann Kategorie Bravo, Charlie Delta sein, was weiß ich und je nachdem, wie der Flughafen kategorisiert ist, hat er halt nicht, er ist nicht gefährlich, er hat andere Risiken. Hm. Jeder Flugplatz hat ja irgendwo Risiken, die man halt irgendwie mildern kann. Also, was weiß ich, wenn der Threat ist, dass du am Meer bist und du Nebel hast, dann ist das vielleicht mitigated, also dieser Threat, also diese Gefahr ist gemildert dadurch, dass du vielleicht einen K3-Anflug hast. Die Gefahr kann gemildert sein, dass du Alternates hast, zwei vielleicht im schlimmsten Fall, wo du hinfliegen kannst, wenn das Wetter schlecht ist. Und eine Gefahr ist nur dann in unserer Luftfahrt handelbar, wenn man auch eine Lösung dafür hat. Weil wenn eine Gefahr keine Lösung hat, dann fliegst du dort nicht hin. Mhm. Na, wenn die Gefahr ist, dass der Platz zu kurz ist, dass ich dort nicht landen kann und ich aber keine Alternative habe, dann fliege ich dort nicht hin.
Ja.
Ne? Und wenn die Gefahr ist, dass ich einen steilen Sinkflug habe, Marseille mit seinen 4 Grad zum Beispiel da oder 3,8, was es sind, wenn ich 3,8 Grad Gleitpfad habe Dann ist das eine Gefahr wegen einer hohen Sinkrate. Wie kann ich das mildern? Indem ich eine höhere Klappenstellung habe oder indem ich natürlich sicherstelle, dass ich auf jeden Fall Gegenwind habe, denn mit Rückenwind eine 3,8 Grad Gleitpfad anfliegen, erhöht natürlich auch die Sinkrate. Ne? Also eine Gefahr musst du halt immer irgendwie mildern können und bei Nicht-Präzisionsanflügen, dann brauchst du halt gutes Wetter oder andere Alternates. Ja. So muss man es vielleicht sagen.
Und,
ne?
Und ist das für dich manchmal auch so sowas oder für dich oder für einen Piloten sowas wie eine Challenge, wo man dann sagt, also sag mal, das Wetter ist jetzt ist so gut, dass du den Anflug machen kannst und du suchst dir da aber einfach mal aus Trainingsgründen einen schwierigeren Anflug aus, weil du einfach, also zum Üben, zum, weil es cool ist oder was auch immer, gibt's sowas?
Also das, weil es cool ist, ist witzig, dass du das sagst, das gibt's halt tatsächlich nie, ne? Weil wenn du was üben willst, dann machst du es am Simulator. Wenn du es in echt vermeiden kannst, ein Risiko einzugehen, dann wählst du immer die sichere Variante. Ja. Natürlich ist es schön, jetzt mal nach Dole reinzufliegen und einen Circling Approach, also Frankreich, zu fliegen. Aber wenn du das irgendwie vermeiden kannst, weil dann doch beide Bahnen offen sind, und dann muss man halt schon wieder dann genau rechnen, was ist das größere Risiko? Ist das größere Risiko zum Beispiel in Dole in Circling Approach zu fliegen oder ist das größere Risiko in Dole mit Tailwind, also mit Rückenwind zu landen?
Mhm. Also es geht quasi immer nur um eine Risikoabwägung.
Genau, absolut. Hm? Richtig. Genau, so kann man es am Ende sagen.
Ja, dann sind wir nämlich auch schon so ungefähr beim Thema. was gibt's denn für eine Geschichte, für eine schöne Geschichte? Wo kommt die Geschichte heute in der Mitte vom Podcast oder am Anfang vom Podcast? für eine außergewöhnliche Landung, was dir passiert ist. Wo du noch zurückdenkst. Also das positiv oder negativ ist wertungsfrei.
Also außergewöhnlich würde ich, also was mir jetzt spontan einfällt, sind zwei Sachen und ich weiß eben nicht genau, ob wir das schon mal angesprochen haben. Nummer eins wäre eine Flap-Asymmetrie gewesen, damals noch als Co-Pilot in Frankfurt, wo die Klappen stehen geblieben sind zwischen 5 und 10 Grad. Mhm. Und das zweite war jetzt tatsächlich als Kapitän, wo du in den Flieger in einen sehr kurzen Flug eingestiegen bist und der Flieger vorgetankt war mit über 12 Tonnen Sprit, mal so im Verhältnis, eine 737 verbraucht etwa 2,2 Tonnen pro Stunde und wir einfach über dem maximalen Landegewicht waren und man dann einfach überlegen musste, was macht man jetzt, weil die Passagiere, die waren jetzt schon an Bord und normalerweise fliegen wir immer super, super sparsam, aber wie löst man das dann? Das waren so die zwei Sachen, wo ich sagen würde, da erinnere ich mich schon zurück dran irgendwie.
Ja, und wie ist das ausgegangen mit dem zu viel Sprit? Pumpen lassen würde nicht gehen, oder?
Nee, abpumpen kannst du nicht machen. Das ist die größte Umweltverschwendung am Ende, weil der Sprit, den du abpumpst, der darf nirgendwo mehr wieder rein. Der muss halt entsorgt werden.
Ja, ja? Sind dein Trecker. Ist ja Diesel, oder?
Ja, stimmt. Im Prinzip ist es Diesel. Also ich würde sagen, also was wir dann gemacht haben ist, wir haben dann mit Ops, also was ich gemacht habe in dem Fall, ich habe mit unserer Operation telefoniert und die sind natürlich jetzt nicht, die haben natürlich nicht diese Airmanship, das sind keine Piloten, ne? Die wollen, dass der Flieger pünktlich rausgeht für die Statistik und ob der jetzt pünktlich landet, ist das eine, also die haben gesagt, du kannst ja dann noch, wenn du wirklich zu viel bist, es ging um 400-500 Kilo, da gehst du halt mal kurz 10 Minuten ins Holding.
Okay.
Ja, aber dann ist der Flieger halt 10 Minuten zu spät und für 4 Sektoren am Tag sind 10 Minuten zu spät, dann kann es sein, dass du wieder einen Slot verpasst. Das ist dann eigentlich gar nicht so gut. Also wie kannst du pünktlich ankommen, ohne ins Holding zu gehen und ohne langsamer zu fliegen und mehr Sprit zu verbrauchen? Ne? Also im Auto ist es so, du würdest sagen, du fährst im dritten Gang auf der Autobahn. Im Flieger fliegst du dann halt einfach ein Stück tiefer. Das heißt, wir steigen nicht auf 38.000 Fuß, sondern wir bleiben vielleicht auf Flight Level 300 oder vielleicht 280 sogar.
Und das geht quasi, also weil der ATC hat das ja wahrscheinlich geplant, wenn der da jeden Tag ein paar Mal hin und her fliegt, aber das ist den wurscht.
Richtig. Es war ein kurzer Flug, die in 75% der Zeit waren eh marokkanischen Luftraum. Den haben wir das einfach nur gesagt, dass wir heute gern tiefer fliegen müssten. Und aber ansonsten, klar, wenn du jetzt natürlich das in USA oder im englischen Luftraum machen würdest, wird es vielleicht jetzt nicht unbedingt gehen. Aber da hat es jetzt funktioniert und dadurch haben wir halt ein klein bisschen mehr Sprit verbrauchen können, um unterhalb des maximalen Landegewichts sein zu können. Es war eine 737-800 in dem Fall. Das sind ja 65.317 Kilo. Und wir sind dann mit 65,1 gelandet. Das heißt, wir hatten noch 200 Kilo Luft. Und das war halt dann schon spannend, weil man einfach auch dann rechnen musste, passt denn das jetzt, passt mir das nicht? Weil am Ende ging es ja darum, pünktlich anzukommen. Also wir sind auch natürlich schneller geflogen. Da kannst du ja auch den Fuel Flow nehmen, den der Flieger dir anzeigt. Und kannst dann halt ausrechnen, mit welchem Sprit du landest und rechnest dir dann noch ein bisschen Puffer ein. Und das ist dann, so haben wir das dann gemacht. Da sind wir halt mit 200 Kilo weniger gelandet. Das war in Porto. Hm. Das war auch ein Non-Precision-Anflug, ein R&P-Approach. Wo du halt natürlich, also mit 65 Tonnen ist wirklich schwer für die 737. Ja?
Ja.
Also da flärt sich der Flieger anders, die Thrust-Settings sind deutlich höher,
mhm,
und die Sinkraten sind natürlich auch höher, weil die Groundspeed höher ist. Ne?
Und das war jetzt schon als Kapitän, würdest du sowas auch den FO dann landen lassen oder würdest du da sagen, nee, lass mich mal?
Doch, das kann er machen. Ich habe ihn sogar gefragt, ich sage, was hast denn du noch für Ideen, was wir jetzt mit dem Sprit machen könnten? Ich meine, es ging halt nur um ein paar hundert Kilo, aber die mussten halt in dem Fall verbraucht werden, weil ein anderer Flieger war nicht da. Und da überlegt man halt, was man für Optionen hat. Man macht, man macht, bei uns heißt das Paiosi, man überlegt, was das Problem ist. Also das Problem ist, wir sind zu schwer bei der Landung. Was ist unsere Intention? Das ist das I in dem Fall. Wir wollen den Flieger sicher landen. Wir wollen nicht mit einem starken Übergewicht landen, also wir wollen gar kein Übergewicht haben. Wir wollen aber natürlich auch ein bisschen Margin haben, falls es noch gusty ist, weil natürlich, wenn der Flieger schwer ist, sind die Margin zu dem Overspeed kleiner.
Ja.
Ne? Weil die Klappengeschwindigkeiten, die Grenzgeschwindigkeit der ausgefahrenen Klappen, die ist unabhängig vom Gewicht. Die ist bei der 737-800 162 Knoten für Klappe 40, bei der Max ist 166 Knoten und die ist fix. Aber natürlich die Geschwindigkeit, mit der du unter der Luft bleibst,
ja,
also deine Stallspeed und deine Landegeschwindigkeit, die ist ja abhängig vom Gewicht.
Hm.
Und wenn eine fix ist und die andere wache ja will, dann kommt die halt natürlich durch, ja, das hohe Gewicht nah zusammen. Und wenn es dann natürlich noch gusty ist, dann sagst du, ja Mist, jetzt ist dein Margin zum Overspeed, zu der Speed, die du brauchst, halt sehr gering. Und dann musst du einfach überlegen, ja, landest du jetzt mit Klappe 40, was du willst, weil du dann langsamer bist, oder landest du mit Klappe 30? Beim Airbus würde man das sagen, ist Flaps 3 oder Flaps Full. Und das musst du natürlich alles dann noch mit überlegen. Ne?
Mhm.
Und dann musst du eine Entscheidung treffen und sagst, okay, das ist jetzt für dich ein akzeptabler und guter Rahmen, den Flieger runterzubringen. Und da kann dir auch niemand helfen. Das ist allein deine Entscheidung. Das fand ich ganz spannend.
Ja.
Als er doch in den ersten Monaten als Kapitän.
Mhm. Also ich finde das ja spannend. Ja, was so, also diese quasi, also diese Abnormalitäten.
Ja,
wo eben mal was ist, was eben nicht immer ist.
Ja, absolut. Also ich finde das auch spannend und da kannst du dich nicht drauf vorbereiten, aber du kannst durch deine Ausbildung sicherstellen, dass du das Handwerkszeug hast, so eine Sachen zu lösen. Natürlich hört sich das jetzt hier, wenn man diese Geschichte erklärt, völlig simpel an und einfach. Aber wenn man dann doch dasteht und dann selber in dem Flieger ist und dann alle zwei Minuten durchrechnet, passt denn das, mit welchem Sprit ich jetzt lande oder nicht, dann ist das schon nochmal was anderes. Und man darf nie vergessen, dass eben das real in dem Flieger sein doch nochmal ein Unterschied ist, als wenn man jetzt hier sich quasi theoretisch darüber unterhält.
Ja. Weil der hält ja nicht an. Der fliegt einfach weiter.
Ja, es ist so. Also wenn wir jetzt hier Simulator-Piloten dabei haben, die im Microsoft Flight Simulator unterwegs sind, da drückt man kurz Escape oder es ist egal, ob man 300 Kilo zu schwer landet. In echt hatte das natürlich dann einfach ein paar andere Folgen auch. Ne?
Ja.
Und der Flieger flärt ja auch komplett anders, wenn der so schwer ist.
Hm.
Ne? Also wenn der leicht ist, da ziehst du einmal kurz, du siehst mich jetzt hier am Steuerhorn.
Ja, ja.
Und die Sinkrate ist gebrochen und wenn der Flieger schwer ist, dass diese Masse, die da nach unten sinkt, das ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt 65 Tonnen mit 800 Fuß Sinkrate abbremsen muss,
ja,
oder ob es eben vielleicht nur 58 Tonnen oder sogar 50 Tonnen nur sind. Ne?
Hm. Na, der fällt ja dann quasi noch ein Stück durch.
Der fällt noch ein Stück durch, genau.
Ja, das hatte ich ja damals vor vielen, vielen Jahren mit meiner Wilga ausprobiert.
Und seitdem hast du
Propeller im Garten. Ja. Wenn die voll beladen ist und du fängst ab, fällt sie halt einfach mal noch ein Stück durch.
Genau, ja, und das ist eben auch bei der 737 so. Aber das ist auch schön, weil es ist halt ein ganz, ganz ehrliches Flugzeug. Und das war aber, wie gesagt, um jetzt mal zurückzukommen, eine Geschichte, die ich extrem spannend fand. Obwohl es nichts Besonderes ist, aber das ist ja immer, klar hören uns jetzt hier vielleicht ein paar Leute zu und denken sich, die wollen jetzt die super krassesten Geschichten haben. Jetzt kommt so eine langweilige lame Story hier. Aber wenn du dann da drin sitzt und was ich ja vermitteln will, wenn wir den Podcast hier machen, ist ja, dass ja nicht immer hier wie die großen Helden der Lüfte sind, sondern dass eigentlich kleine Sachen trotzdem deinen Arbeitsablauf dann irgendwo auch beeinflussen und dass du trotzdem, also auch je kleiner die Sachen sind, du musst trotzdem eine Entscheidung treffen. Ne?
Ja.
Und wenn man jetzt im Simulator sitzt, wir fliegen, also du fliegst ja auch noch viel am Sim, ne, Tobi?
Ja.
Das interessiert einfach null.
Nee, na, am Sim kann, also an dem FS 2020 kannst du dir ja aussuchen, wie weit du es treibst. Also klar könntest du dir dann auch sagen, ich war jetzt 300 Kilo zu schwer, jetzt fliege ich erstmal zwei Wochen nicht.
Ja, der Sieger muss in die Wartung.
Aber das machst du ja nicht, ich glaube. Also was natürlich irgendwie, was ich versuche, jetzt habe ich Circlings geübt und wenn dann die Berge entgegenkommen.
Ja.
Und weil ich auf den Wind nicht geachtet habe und man dann doch ziemlich nah dran ist.
Ja.
Da kriege ich auch schon einen kleinen Schreck, sag ich mal.
Ja, und das ist das. Man muss sich vorstellen, du übst das jetzt am Simulator und du bist ja wirklich jetzt ein Circling-Profi geworden, ne? Kann man schon so sagen.
Mittlerweile lande ich, glaube ich, gar nicht mehr anders.
Ja, und jetzt überleg mal, was für ein Verfahren du jetzt da am Simulator, ich würde sagen, das übst du jetzt seit 6 bis 8 Wochen.
Ja.
Und dadurch, dass du das so oft übst, würdest du höchstwahrscheinlich im Notfall, wenn du müsstest, auch wissen, jetzt alle anderen Außeneinflüsse rausgelassen, wüsstest du auch im echten Flieger, wie du so einen Zirkling in der Theorie runterbringst.
Im Prinzip ja.
Ne?
Ja.
Und ich sage dir, ich...
Also das Prinzip, vom Prinzip her ja. Also ich sage ja auch immer, dass das so eigentlich ein Procedure-Trainer ist. Also du kannst halt solche Sachen, die auf Uhrzeit und auf Frequenzen und auf Richtungsstrahlen quasi ausgelegt sind, die kannst du eigentlich ganz gut da üben.
Genau. Und das ist aber das, was viele nicht machen. Viele wollen im Simulator, ich will jetzt nicht so sehr in die Simulatorwelt abschweifen, aber es gibt halt viele, also ich glaube, jeder, der uns hört, und vielleicht, ja, ein Großteil wird wahrscheinlich auch am Simulator fliegen. Und man darf halt nie vergessen, der Simulator ist nur so gut, wie du ihn fütterst.
Ja. Ne? Ist ja in deinem Simulator auch, ja, mit deinen Checkflügen.
Die absolut.
Gibt ja Szenarien.
Absolut.
Und die spielt man quasi durch, auch wenn man sich wahrscheinlich fühlt wie im echten.
Ja, das ist schon so. Aber genau das ist der Punkt. Und im Simulator finde ich, am PC könnte man mehr machen. Und wir wollen ja inspirieren. Wir wollen natürlich Geschichten aus der realen Welt erzählen. Aber für die Leute, die am Simulator fliegen, vielleicht ist es doch mal eine schöne Sache, das nächste Mal in Circling Approach zu fliegen oder vielleicht einfach mal zu viel Sprit zu tanken und mal zu überlegen, wie die Einflüsse sind. Wenn ich jetzt einfach mal, das ist doch mal was, wenn ich jetzt sagen würde, ich fliege jetzt einfach mal mit Absicht mit einem zu schweren Flieger los, wie kriege ich den Sprit verbrannt?
Ja.
Was mache ich? Was passiert, wenn ich 2000 Fuß tiefer fliege, 4000 Fuß tiefer fliege? Wie ist mein Fuel Flow, wenn ich anstelle von Mach 0,76, Mach 0,8 fliege? Ne?
Ja.
Und das einfach mal zu sehen. Und das alles geht im Simulator. Und nichts anderes ist es auch in der echten Welt.
Und gibt's irgendwelche Flughäfen, wo du dich erinnerst, die, sag ich mal, aufwendiger waren oder die speziell waren?
Ja, also, na klar, also ich finde Marseille ist halt aktuell halt immer anspruchsvoll wegen dem hohen Sinkgleitpfad, weil du vor allem auch da Wasser davor hast, dann immer die Vögel dort und es ist aber an sich nicht wirklich schlimm dort, weil die Fluglotsen extrem gut ausgebildet sind und dir wirklich auch helfen. Wir sind letztens auch nach Perpignan geflogen, das war mein zweiter Go-Around in 40 Fuß Höhe. Und aber was zum Beispiel, also was ich auch schön finde, ist zum Beispiel in Irland Kerry anzufliegen. Das ist so ein Wald- und Wiesenplatz, wo du eigentlich denkst, das ist nicht mal ein Verkehrslandeplatz, das ist eigentlich Luftraumgolf. Und du fliegst nach Kerry. Kennst du Kerry?
Nee.
Das ist 3,5 Grad Sinkgleitpfad, also jetzt nicht so schlimm, aber es ist an sich ein Flugplatz, das ist eine Landebahn und das ist ein Terminal und da gibt es einen Menschen draußen, der macht der ist der Tankwart, der winkt dich ein und der macht doch der ist auf Dispatch und macht dein Loadsheet fertig.
Geil.
Ne? Und das ist halt schon cool. Oder auch letzte Woche waren wir in Frankreich. Wo war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein Wald- und Wiesenplatz. Und wir hatten einen Slot. Und das ist halt auch spannend. Ja. Das ist eine spannende Geschichte. Jetzt hast du mich erwischt mit diesen Fragen. Wir hatten einen Slot. Und ein Slot, muss man sagen, ist ja wirklich definiert. Als wir müssen, der Slot, sagen wir mal, jetzt ist es, wir nehmen gerade hier den Podcast auf. Es ist 19 Uhr. Das heißt, es ist 17 Uhr UTC. Und wenn jetzt unser Slot um 17 Uhr UTC wäre, müssten wir zwischen 16:55 und 17:10 Uhr in der Luft sein.
Ja.
Das ist der Slot, ein 15-Minuten-Fenster. Und da hatten wir eine Max in Self-Maneuvering Stand, sprich du startest die Triebwerke und rollst ohne Pushback raus. Und der Slot, sagen wir jetzt mal, war um 17:10 Uhr. Und um 16.58 Uhr waren die Türen noch offen.
Oh. Hm.
So, und jetzt ist die Frage bei der Max, weil die startet ja die Triebwerke so, dass die quasi, die hat ja dieses BRM, Boat Rotor Motoring, wo quasi das Triebwerk erstmal so durchgeboostet wird, dass alle Teile thermisch angeglichen sind und die Temperaturen quasi in einem bestimmten Bereich vermute ich mal liegen zueinander. Und du weißt nicht, schaffst du das noch, ne?
Mhm.
Und da fragst du den Tower nach Startup, der sagt, ja, Startup approved, aber wir müssen 10 Minuten airborne sein und 10 Minuten ist bei einer Max, ist knapp.
Ja.
Ne, Triebwerk startet etwa 6 Minuten, 3 Minuten pro Triebwerk, muss man schon rechnen. Gerade vor allem, weil sie vorher geflogen ist, sprich, das Triebwerk ist warm. Und dann 4 Minuten zu rollen plus Backtrack auf der Bahn. So, und wir rollen dann los und dann sagt der Fluglotse so, naja, habt jetzt noch 4 Minuten, Backtrack approved, report ready for departure. Und dann kommt noch so der Zusatz, es war kurz 5 Sekunden Funkstille, weil wir nicht wussten, ob wir es schaffen und der Lotse war sich eigentlich sicher, dass wir es nicht schaffen und der Lotse dann noch so, ja, wenn er es nicht schafft, kommt er heute Abend mit zu mir zum Essen. Hat uns das Abendbrot zum Abendessen eingeladen, ja.
Nee.
Und sowas hast du halt aus so kleinen Plätzen und deswegen liebe ich das ja, die Operation, die wir in der Airline haben, so kleine Flugplätze anzufliegen.
Mhm. Aber wie kommt das, dass der Kleine, also wie kommt so ein Slot, da reden wir mal kurz über Slots, wie kommt der zustande, dass der kleine Flugplatz so ein Slot dann da hat?
Ja, der Slot lag nicht jetzt an dem kleinen Flugplatz, aber der lag an den Kontrollzentren, die wir durchfliegen, wenn einer entweder überlastet ist oder wenn irgendwo schlechtes Wetter ist.
Ja.
Das heißt, du musst den nur kreuzen, um einfach diesen Slot zu bekommen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, du kannst ja ein Rerouting machen, du kannst ja woanders lang fliegen.
Ja.
Aber wir feilen ja, also wir machen unsere Flugpläne nicht selber und wir sehen auch gar nicht genau, woran der Slot jetzt liegt. Da gab es mal eine Möglichkeit dazu, das hat eure Kontrollleiter unterbunden.
Mhm.
Wir sehen es jetzt nicht mehr, wir wissen nicht, warum wir diesen Slot haben. Wir sehen nur, dass wir einen haben. Und das liegt aber nicht am Abflugplatz, sondern häufigst an den Kontrollzentren unterwegs. In dem Fall müsste es Barcelona gewesen sein. Warum weiß ich das? Weil wir dann nämlich tatsächlich noch einen neuen Flugplan bekommen haben, der um den barcelonischen Luftraum herumging.
Ach, okay.
Genau, aber wir hatten trotzdem den Slot. Wir hatten zwar den neuen Flugplan,
ja,
aber der Slot ist gleich geblieben. Da hat also quasi die Operation versucht, diesen Slot zu canceln, aber der ist gleich geblieben.
Mhm. Dabei, bisher dachte ich ja immer so, dass so ein Slot eher für so ein Landeslot ist, damit die für die Landung auf großen Flughäfen das Staffeln vorher schon.
Ah, du redest von den, nee, das ist was anderes. Das ist so diese Slots, um die sich die Airlines bewerben. Ja. Aber das sind jetzt wirklich Slots, die entstehen in der täglichen Operation, wegen Wetter, wegen Überlastung oder sonst was.
Ah, okay.
Ja. Und das war halt schon spannend und du musst ja trotzdem überlegen, ich bin ja am Ende der Alleinverantwortliche, dass ja alle Checks richtig abgearbeitet wurden und du weißt, es geht um Sekunden, um 2 Minuten, ob du den Slot noch schaffst.
Ja.
Und ich lüge jetzt nicht, wir sind gestartet, also wir haben es noch geschafft und wir waren airborne und der Lotse hat gesagt, good job, you managed to not miss your slot by 3 seconds. Also ja, wir haben den Slot um 3 Sekunden geschafft. 3 Sekunden.
Mhm, krass.
Und jetzt überleg, wenn Oma Hilde vielleicht ein bisschen länger braucht, weil sie sich hinsetzen muss oder weil sie vielleicht doch nochmal Cookie Dent aufschmieren muss, dass die Zähne beim starken Bremsen mit Autobreak Max dann nicht rausfallen. Das sind 3 Sekunden. Um Gottes Willen, das müssen wir rausschneiden, glaube ich.
Ja, aber ich sitze ja oft hinten drin. Also wenn ich wohin fliege, da weiß ich ungefähr, wie das funktioniert mit den Leuten, die irgendwas immer noch haben, bis kurz davor. Nochmal aufs Klo rennen wollen.
Und die wissen nicht, dass die mit ihren 3 Sekunden Verzögerung ein Flugzeug im Wert von 100 Millionen Euro, 189 Menschen oder 197 bei der Max verzögern können.
Ja, nee, das haben die nicht auf dem Plan.
Ja.
Aber die Kabine, der Kabine sagst du das dann auch schon, dass es Slot gibt und sowas? Oder wissen
das nicht? Schaffen wir. Da in dem Moment, wo wir das Loadsheet haben, wo wir unsere Performance-Berechnung machen, die wissen, dass wir einen Slot haben, aber die haben das gar nicht so im Blick, ob das jetzt 3 Sekunden sind. Wir haben ja keinen großen Countdown-Timer vorne, keine Doomsday-Clock, die anzeigt.
Nee, aber es kann ja sein, dass wenn die das wissen, dass die dann schon ein bisschen mehr darauf achten, dass es schneller geht, oder das könnte ja sein. Aber wahrscheinlich nicht, weil die genug
Nein,
zu tun haben.
Weil schneller kann nichts gehen. Bei denen geht nichts schneller. Die haben ihre Safety-Demos, die müssen alles machen. Selbst wir können ja nicht wirklich was schneller machen. Was soll ich denn machen? In das Triebwerk reinpusten, dass es schneller hochläuft.
Ja, weiter Max. Eine gute Idee. Ist, schönes Bild.
Ja, du kannst effektiv nichts machen, weil du hast deine Procedures, du hast deine Briefings, du hast deine Checklisten und die veränderst du ja nicht. Und das ist genau diese Challenge, sich nicht rushen zu lassen, nicht schneller zu werden, als es eben möglich ist. wo deine Entscheidung als Kapitän dann aber liegt, ist zu sagen, stopp, wir lassen uns jetzt einen neuen Slot geben, wir sagen, wir schaffen es nicht mehr und gut ist. Mhm. Das war aber in dem Fall jetzt bei mir nicht so, weil, warum habe ich die Entscheidung getroffen, dass wir es versuchen? Weil es ein Mini-Flugplatz ist. Wenn wir den Slot nicht geschafft hätten, wäre ich halt notfalls wieder zurückgerollt, Triebwerke aus, wir hatten eh mehr Sprit getankt und dann hätten wir halt da gewartet auf einen neuen Slot oder wären mit dem Fluglotsen essen gegangen.
Ja. Merkst du, dass der, dass, also ich weiß nicht, wer dein FO da war, aber merkst du, dass der dann Stress kriegt vielleicht, weil er sich plötzlich beeilen will oder so?
Ultra. Und das ist ganz, da ist ganz viel Fingerspitzengefühl gefragt zwischen, willst du das jetzt auf Krampf durchsetzen? Da ist die Antwort immer nein. Und ist denn der FO in der Lage, dich jetzt zu unterstützen, die Briefings jetzt so zu machen? Weil da kann man kann zwar nicht Zeit bei den Briefings sparen, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, weil man sie schneller macht, aber man kann natürlich effizienter arbeiten, indem zum Beispiel, wenn das Loadsheet kommt, sofort der FO die Daten in unser Weight and Balance Tool reinhaut und schaut, ob die passen. Normalerweise wartet man da. Da ist eine Minute weg. Und wir haben vorhin von 3 Sekunden geredet.
Ja.
Und wenn da der FO einfach fit ist, kannst du da schon ein paar Minuten rausholen pro Turnaround. Mhm. Aber wenn er nicht fit ist, dann ist es so. Dann verpasst du den Slot. Dann ist aber auch nicht schlimm. Aber niemals darfst du den Kollegen oder die Kollegin neben dir pushen und versuchen, irgendwas zu machen, was du durchsetzen willst, obwohl der Kollege neben dir nicht dazu Kapazität hat im Kopf.
Und die Company fragt dann auch nicht irgendwie.
Null. Nein, das ist absolut egal. Mhm. Auch die 2 Go-Arounds bei 40 Fuß, das war schon tief. Da gibt es aber kein Video, ich habe es mal gegoogelt. Da fragt auch niemand nach, da schreibst du einen Report, warum es passiert ist. Und in dem Fall war es halt einfach ein starker Tailwind. Und da fragt niemand nach. Das ist ja das Schöne, wir haben eine No-Blame-Policy bei uns. Wenn du einen Go-Around machst, du schreibst einen Report unter 1000 Fuß und das war's.
Ich finde das ja spannend. Also ich finde auch, dass das viel mehr Firmen so machen sollten. Das ist eben, hatte heute auch wieder, ging es bei mir in der Firma um was und da habe ich auch gesagt, nee, es geht nicht darum, ob jemand Schuld hat oder nicht. Es geht einfach nur darum, rauszufinden, an was es lag.
Genau. Und warum hast du denen das so gesagt? Wo hast du denn diese Erkenntnis her?
Ich glaube, weil wir uns schon öfter unterhalten haben.
Genau.
Weil das nämlich einfach zielführender ist. Also wenn jemand da eine Schuld irgendwann rauskriegen will, habe ich ihm gesagt, dann sollen das andere machen. Dafür bin ich nicht da, ist mir egal. Ich will halt nur, dass es funktioniert.
Aber es ist gut, sowas, ja. Und viele von den Sachen, wie sie in der Luftfahrt gemacht werden, sollte man eigentlich in anderen Branchen auch mitmachen.
Ja, finde ich auch. Unterschreibe ich sofort. Es gibt ja auch ein paar Kapitäne, die so Coaches sind für Firmen. Und Schweizer kenne ich irgendwie, von noch ein paar anderen Amerikaner sowieso, gibt es wahrscheinlich 1000. Die machen das ja immer gerne.
Und ist eine super Sache. Ich möchte, wenn wir gerade bei dem Thema sind, darf ich da mal ausholen, obwohl ich ja das Thema heute gar nicht.
Wir sind ja dicke im Thema drin. Das ist alles dieses, also quasi eigentlich schon alles unser Thema.
Pass auf, Tobi. Das habe ich dir noch nicht zugeschickt. Ich habe von einem befreundeten Kapitän eine Memo weitergeleitet bekommen von einer Airline aus Asien, die jetzt in neue SOP rausgebracht hat oder eine Memo, keine SOP, ich sag mal Memo, wo es um Unstable Approaches geht und die Policy. Ja. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben die Regelung No-Blame-Policy, du machst einen Go-Round, es ist völlig egal, alles gut, ne? Und ich lese jetzt mal, ich mache es erst auf Englisch und übersetze es dann nochmal auf Deutsch, vor, was in dem mir zugesandten Dokument steht. Da geht es um Unstable Approaches, also Anflüge, die nicht stabil sind. Und ich lese es im Original vor und füge kein Wort hinzu. In der deutschen Übersetzung werde ich es natürlich anpassen.
Ja.
Ja. If on the first attempt of the approach and the flight is unstable, jetzt in Klammern, cannot meet and maintain stable approach criteria at 1000 feet above airdrome elevation and below, and the flight crew continue landing. Das, so geht's los. Also wenn am ersten Versuch der Landung, des Anflugs, der Flug nicht stabil ist, also nicht die Stabilitätskriterien einhält, unter 1000 Fuß über der Höhe vom Flugplatz, und die Flugbesatzung sich dennoch entscheidet zu landen, und jetzt kommen 3 Stichpunkte und ich werde jeden in Englisch vorlesen und dann übersetzen. The captain, in Klammern, as pilot flying, pilot monitoring, will be terminated. The first officer, as pilot flying, will be terminated. The first officer, as pilot monitoring, will call out unstable, also ich lese es vor, hier ist ein Rechtschreibfehler drin, unstabilize, go around, three times. If deemed necessary, the first officer will undergo training. However, if a FO fails to call out unstabilized go-around, will be terminated. Die Übersetzung, der Kapitän als Pilot Flying oder Pilot Monitoring wird gekündigt. Der Co-Pilot als Pilot Flying wird gekündigt. Der Co-Pilot als Pilot Monitoring muss unstable go-around ausrufen. Wenn er es nicht macht, wird er Training bekommen. Aber wenn er es gar nicht ausruft, also er muss es dreimal ausrufen, maximal, wenn er es gar nicht macht, wird er gekündigt.
Das ist ja krass.
Super heftig.
Ja.
Super heftig. Es geht noch weiter. Wenn im zweiten, ich mache es jetzt nur mal auf Deutsch, ne? Mhm. Wenn im zweiten Anflug der Anflug unstable ist, unter 1000 Fuß, und die Flugbesatzung sich entscheidet zu landen, wird der Kapitän gekündigt. Der Co-Pilot wird gekündigt, wenn er Pilot Flying war, wenn der Co-Pilot Pilot Monitoring wird und nicht unstable go-around ausgerufen hat, wird gekündigt.
Das ist ja verrückt.
Jetzt überleg mal, der Hintergrund ist ja klar, man darf nicht unstable landen, aber überleg mal den Druck, den du aufbaust, wenn aus irgendeinem Grund mal ein Fehler passiert und du weißt, jetzt bist du unstable gelandet und du weißt, dein Job ist hiermit beendet.
Ja.
Überleg mal, was das für Konsequenzen haben könnte.
Also das scheint mir auch also nicht für die Sicherheit gut zu sein am Ende. Weil du ja, also du baust ja einen tierischen Stress auf vorher schon.
Also es ist, der Stress ist nur da, wenn du es nicht schaffst, durchzustarten. Der Stress, also wenn du jetzt durchstartest, ist kein Problem.
Ja.
Aber wenn du nicht durchstartest und landest, hast du das Problem. Aber die Frage ist, muss es denn unbedingt so sein? Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Jetzt muss man sich vorstellen, aus irgendeinem Grund, und das ist jetzt nicht der normale Regelfall. Jetzt stellt euch vor, ihr habt zwei Windshears und jetzt kommt noch ein Medical dazu. Ein Passagier hat einen Herzinfarkt oder irgendwas anderes. Und jetzt kommt, oder vielleicht ist noch irgendeine Abnormal mit dabei. Und du bist plötzlich in einer Grauzone, wo du eben überlegen musst, naja, ist das denn jetzt unstable? Ich weiß, normalerweise gibt es diese Diskussion nicht, ob es unstable ist oder nicht. Aber jetzt lass nur mal dieses Gedankenspiel zu. Und es geht jetzt nicht um eine wahrhafte Situation. Es geht nur um dieses Gedankenspiel, dass eine Situation kommt, wo du vielleicht überlegst, sollte ich jetzt nicht doch landen, ne? Sei es vielleicht noch was mit Sprit mit dazu, weil eine Großwetterlage ist und du dann vielleicht doch irgendwo Mayday Fuel hast und dann sagst du, jetzt musst du landen. Was, wenn du so ein Dokument vorher gelesen hast?
Na, da ist der nächste Unfall wahrscheinlich vorprogrammiert, denke ich mir.
Na, absolut. Und jetzt überleg mal, aus welchem Kontinent diese Memo kommt, habe ich ja vorhin schon gesagt.
Naja.
Glaube ich, habe ich das gesagt?
Warum man das Gesicht verlieren kann, ja. Das ist krass.
Krass, ne?
Und wie ist das bei euch oder hier in Europa? Gibt's da,
ja.
Da gibt es ja bestimmt auch so ein bisschen was wie Spielraum, könnte ich mir vorstellen. Also,
nein, also bei Unstable gibt es keinen Spielraum. Nee.
Okay.
Also es ist bei uns auch so, wenn du Unstable bist und du wissentlich, und das ist ja immer das, wissentlich war es vorsätzlich oder war es nicht vorsätzlich. Es kann ja auch mal sein, dass irgendwas passiert ist, wo das Training schlecht war.
Ja.
Aber hier in der Memo lassen die ja keine Option. Und bei uns ist es so, dass sie sagen, okay, wenn du wissentlich vorsätzlich einen Gatebust hast, dann wird der Captain zum FO und der FO wird gekündigt.
Das ist echt verrückt.
Ist bei uns auch so. Aber es geht um wissentlich und vorsätzlich. Und es ist Spielraum da. Aber in dieser Memo, die wir gerade hier übersetzt haben, die ich im Original hier habe, gibt es keinen Spielraum.
Ja.
Da gibt es nicht in, naja, gut, lass, da gibt es keinen Spielraum. Und das ist halt einfach krass. Ich finde das absolut heftig und ich finde das absolut kontraproduktiv.
Ja, finde ich auch.
Weil nicht jedes, und ich finde, das könnte eine Riesendiskussion auslesen, weil entweder ist ein Anflug stable oder er ist unstable. Ja, normalerweise schon. Aber nicht, wenn vielleicht noch andere Faktoren, die eben an einem normalen Tag nicht passieren, die vielleicht dir einmal in 10 Jahren passieren, noch mit reinspielen.
Wie ist das zum Beispiel? Also du fliegst an mit 5 Knoten über der Rev-Speed.
Ja.
Und du bist kurz zu langsam, aber du reagierst sofort quasi, gibst wieder ein bisschen Gas.
Also wenn du an dem Gate, das ist 1000 Fuß oder 500 Fuß, je nach Airline, da zu langsam bist, ist es ein Go-Around.
Okay.
Wenn du jetzt aber das Gate passiert hast und du jetzt kurz für eine halbe Sekunde unter deiner VREF bist und korrigierst, dann ist das kein Go-Round. Das kann durchaus mal passieren. Sollst du dich aber für einen Go-Round entscheiden, ist es genauso gut.
Ja.
Ne? Es ist mir einmal in Palermo passiert. Da war noch Windshear Forecast, Gate war stable und ganz kurz unterhalb der Windshear kam von hinten, also bei der Windschirmhöhe kam von hinten Wind, da ist kurz die Speed ganz kurz unter wie Ref, aber es war nicht mal erkennbar, ob es ein Knoten ist, ne? Hm. Und da hast du kurz Gas gegeben und es war für eine halbe Sekunde und dann warst du wieder drüber und gut ist, das ist kein Go-Around.
Ja.
Es geht ja um unstable im Sinne von, dass du vorher High Energy hast, dass du oszilliert bist oder sonst noch was. Hm. Wenn dahinter kurz mal für eine halbe Sekunde ein Parameter aus der Reihe fällt, weil sich Umweltbedingungen geändert haben, ist das nicht unstable.
Okay.
Aber genau mit so einer Memo verursachst du Angst.
Ja.
Also ich finde das überhaupt nicht gut und das zeigt mir auch, dass ich froh bin, dass wir hier in Europa fliegen und dass da wirklich noch eine andere Kultur herrscht. Hm.
Das ist auch, ich wusste gar nicht, dass das so, ich wusste schon, dass das irgendwie anders gehandhabt wird, aber dass das dann gleich sofort mit Entlassungen und mit, also Degradierungen und Kram einhergeht.
Ja, naja.
Ist schon,
es ist, vor allem ist so krass, habe ich selber noch nie gelesen. Mhm. Man muss in der Branche tätig sein, um zu wissen, ja, okay, das ist jetzt nicht unüblich, dass da dir mit Konsequenzen gedroht wird, aber so krass habe ich es noch nie gesehen. Noch nie.
Mhm.
Ne? Und das ist, wenn ich mich richtig entsinne, die gleiche Airline, die es mal geschafft hat, bei einem Non-Precision Approach in einer Lagune zu landen, weil sie einen coolen Haarfall eingestellt haben. Also es ist, ich bin mir aber nicht sicher. Mhm. Ne? Auf Aviation Herald gibt es zu dieser Airline auch sehr, sehr viele, ja, wie soll man sagen, Ergebnisse.
Ja, aber das liegt halt meiner Meinung nach ja immer am Training. Also,
absolut. Aber findest du, dass das ein gutes Training ist, so eine Memo rauszuhauen?
Nee, finde ich nicht. Also gar nicht. Also weil das nicht zielführend ist, weil du mit Angst, also das hat ja die Kirche seit 2000 Jahren probiert, mit Angst die Leute zu regieren. Ja. Funktioniert nur so semi. Schneiden wir vielleicht auch raus.
Aber ist so.
Ist so. Ist halt nicht positiv. Und also was ich bei euch halt gut finde, ist auch, dass die ganzen Trainings und die Sim-Sessions auch alle eine positive Lernerfahrung bringen müssen.
Pass auf.
Dass du halt nicht im Wasser landest, dass eben vorher das Ding abgeschaltet wird quasi. Das habe ich noch im Kopf.
Richtig. Ja, ist so. Ich hatte jetzt letzte Woche einen Anflug nach Marrakesch rein. Wir konnten nicht sinken. Wir hatten den Direct bekommen auf der Star, auf dem Weg zu unserem R&P-Approach, auf die Runway 28. Und wir waren 6000 Fuß zu hoch, aber wir waren 25 Meilen vom Flughafen weg. Jetzt habe ich 5000 Stunden. Der FO ist geflogen. Ich hätte das locker recovern können.
Mhm.
Ich habe aber gemerkt, der FO, er würde gern, aber ihm fehlt noch das Handwerkszeug dazu. Und jetzt hätte ich ihn da reindrücken können in diese Situation.
Mhm.
Und weißt du, was ich zu ihm gesagt habe? Er hat gesagt, pass auf, weißt du, was wir jetzt machen? Wir sind unter Räderkontrolle. Du fliegst. Wir machen jetzt mal hier ein 360 und machen das einfach piano. Wir kaufen uns Zeit ein.
Ja.
Und das genau habe ich dem ATC gesagt, dass wir in 360 Grad. Und ja, das hat er noch nie gemacht. Er wird das gern sehen, wie man das managt. Und vor allem ja auch den Turn-Radius zu sehen, wenn du dann mit 320 Knoten fliegst. Der ist natürlich auch ein anderer, als wenn du 220 Knoten hast, ne? Was du da für eine große Fläche abdeckst, warum das wichtig ist. Warum ist das wichtig zu wissen, wie der Turnradius ist? Ja, vielleicht willst du mal einen 360 Grad Kreis fliegen, wenn du gerade nach Salzburg anfliegst.
Ja.
Ja, da fließt nur die Hälfte und dann ist vorbei. Ne?
Hm.
Und das ist schon mal wichtig. Klar hat man das immer im Kopf.
Ja,
weißt du noch, der Standard Rate of Turn, Tast durch 2 plus...
Das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf.
Tast durch 10 plus 7 oder wie so ungefähr.
Beim Wendezeiger auf diesen weißen.
Genau. Und das war schon, natürlich hätte ich jetzt sagen können, wenn ich jetzt sagen will, ich will jetzt 5 Minuten eher landen, dann sage ich jetzt My Controls und ich mache das.
Ja.
Aber er war geflogen, er muss lernen. Und da habe ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt ein 360, das war der Input von mir als Kapitän. Und der FO hat gesagt, ja okay, super. Und wir haben Zeit eingekauft, er ist deutlich entspannter geworden und hat sich dadurch viel wohler gefühlt, weil er nicht jetzt mit so einer hohen Arbeitslast, mit Flaps, klar mit 300 Knoten keine Flaps, aber es ist halt so, du willst sinken, ne? Dein Ziel ist sinken, aber du kannst halt, wenn du 300 Knoten hast, kannst du nichts mehr machen. Du musst zwangsweise langsamer werden auf 200 Knoten oder Upspeed eben.
Ja.
Und dann deine Drag-Devices wie die Flaps, die Slats oder die Spoiler und vielleicht sogar Fahrwerk ausfahren. Aber wenn du
Flaps kannst du unter 20.000 Fuß, ne?
Ja, aber nur im Notfall, aber natürlich auch die Geschwindigkeit unter 250 Knoten. Das heißt, du musst erstmal eigentlich das Gegenteilige machen. Du musst erstmal langsamer werden und langsamer sinken, um dann mehr aufzubauen, um schneller zu sinken. Und wenn du so kurz vor der Bahn bist und dann wirst du, sinkst du plötzlich noch mit 100 Fuß Sinkrate und kommst auf den Flugplatz so schnell näher, das baut Stress auf. Also habe ich da gesagt, nee, pass auf, wir machen jetzt einen 360 und wir konnten da nichts ändern.
Ja.
Das war einfach ein militärisches Sperrgebiet und die haben danach auch die Bahn gedreht.
Aber ich finde das ja auch krass, dass man das geht. Also meine Erfahrung mit so einem Volkreis waren ja, da war ich irgendwie, glaube ich, 12. Da sind wir mit einer IL-18 nach Italien geflogen über die Alpen. Und weil ich ja aus dem Osten komme, hat er mit seiner IL-18, die flog ja nicht so hoch, Volkreis nach rechts, Volkreis nach links und wir durften alle mal rausgucken und fotografieren. Das war hat er für uns gemacht, sonst vergesse ich nicht. Das war auch sein letzter Flug. Am Ende haben wir ja dann an der Gangway für ihn gesungen, war ja im Chor, für seinen Abschied und mit Tränenaugen und so. Das war schon sehr emotional. Aber dass er das gemacht hat mit dem Volkreis über den Alpen, die Fotos habe ich heute noch.
Die musst du mir mal zeigen.
Nicht digitalisiert, die muss ich mal digitalisieren.
Aber hast du noch die Negative dazu?
Finde ich, garantiert. Ich habe eigentlich alles, nichts weggeworfen, habe alles aufgehoben.
Also das ist ja auch nochmal, wenn wir mal irgendwann hier ein paar mehr Downloads haben und Follower, vielleicht machen wir auch nochmal eine kleine Website zu unserem Podcast mit Bildern dazu. Ich glaube, das wäre ganz spannend.
Mhm. Ja, die können wir ja schön verlinken. Mhm. Da brauchen wir noch ein paar mehr, da müssen noch ein paar mehr werden.
Aber ich finde, wir sind schon gut dabei und ich fand das jetzt eigentlich heute wieder spannend.
Ja, also es ging quasi um nochmal das Thema, um besondere Landeplätze.
Besondere Landeplätze, wir sind ein bisschen ausgeschweift ins...
Eigentlich, aber wir sind nicht richtig zum Thema gekommen, aber es geht auch, es ist nicht so einfach.
Ja, aber gut, besondere Landeplätze und dann über Stable Approaches zu reden und ich finde das schon eigentlich auch gut.
Ja, also die Leute wird es interessieren. Gehe ich von aus.
Ja. Gut, heute keine sexuellen Anspielungen, außer das mit den Muschis am Anfang, was ich jetzt nochmal hier als Rahmen um unseren Podcast rumbauen will. wie er lacht, der Tobi. Ansonsten, wir müssen ja rechtfertigen, dass wir das E für explicit bei Spotify anhaken. Verstehst du? Das ist ja der Grund.
Ach so, okay.
Ja, ja. Mhm. Und das Gute ist, ich habe jetzt noch ein paar Tage frei, wir können vielleicht noch einen zweiten aufnehmen.
Das fände ich cool.
Ja. Und irgendwann werden wir uns mal so eingeschwungen haben hier, wenn das so weitergeht, dass vielleicht wir auch regelmäßiger euch erreichen können.
Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Und manchmal werden sie vielleicht ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Ich glaube, legen wir uns nicht auf eine Zeit fest,
nee.
Und dann kriegen wir das gut immer mal eingebaut.
Wir haben so viele Themen noch und wir haben auch Ideen für kleine, kurze Serien, wo wir sagen, wir machen mal so 10-Minuten-Podcasts und sowas. Das Problem ist bei uns einfach die Zeit. Und
gibt es denn eigentlich einen Rückweg von den Leuten, also dass die uns was schreiben können, was sie auch gerne hören wollen oder so?
Aktuell noch nicht. Nur auf Spotify könnt ihr fragen, da gibt es ein Q&A, was ihr da lassen könnt. Ansonsten, dadurch, dass wir noch so klein jetzt hier sind, das habe ich damals bei unserem Streaming-Kanal schon gesagt, aber hier stimmt es jetzt wirklich, habe die Webseiten registriert, aber ich habe noch nichts gebaut, wo man jetzt ein Feedback hinterlassen kann. Aktuell zählen wir nur auf unsere Follower, teilt uns, macht das Plus weg, ich weiß nicht, ob das auf Instagram, TikTok oder Pornhub war, wo ihr das Plus weglassen könnt, aber macht es weg und folgt uns und teilt die Geschichten, wenn euch das gefällt.
Unbedingt.
Und gebt uns Feedback, wenn wir was anderes machen sollen, anders reden sollen. Wir können auch viel, viel tiefer auf die Themen eingehen, aber unsere Erfahrung aus 3 Jahren Streaming ist, dass wenn man zu tief drauf eingeht, dass man dann teilweise weniger die Leute bei sich hält. Also wir versuchen das jetzt nochmal so breit zu halten, dass man vielleicht dann anhand der Resonanz entscheiden können, in welche Richtung wir uns dann vertiefen.
Ne? Auf alle Fälle haben wir noch genug Geschichten.
Das geht uns nie aus. Wir können, ich würde behaupten, wir könnten 2 pro Monat machen und für die nächsten Jahre und würden die Themen nie ausgehen. Ja. Ich fliege ja auch noch, also von daher wird es immer weitergehen.
Ja, und es gibt immer wieder neue Erlebnisse.
Mhm. Definitiv. Also in diesem Sinne, Tobi, du als Tontechniker und Leiter der Audiotechnik und der Konversation hier, vielen lieben Dank.
Ja, dir auch vielen lieben Dank.
Und ja, schön, jetzt haben wir es zusammen und gesagt, wir haben heute wieder so wenig Delay, das kennen wir auch nicht. Vielen lieben Dank, dass ihr uns bei unserem Meisterwarnungs
Cockpit Chroniken
Podcast zugehört habt.
Jetzt so genuschelt?
Nein, das kam gut, das war schön.
Dann
ich bin schon ein bisschen feucht. Also
schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.